Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Gastronomiebereich und zwar um ein Kassensystem, das ich erstmal völlig falsch eingeschätzt habe. Denn ich hatte zunächst mal gedacht, es geht um einen Orderbird-Pendant. Ihr kennt vielleicht Orderbird hier aus Berlin, ein ziemlich erfolgreiches Startup. Ja, das schon relativ lange versucht, den Markt von Gaststätten oder den Markt von Cafés und so weiter zu knacken, also mit einem eigenen Kassensystem. Heute bei uns zu Gast ist Tim Niekamp. Er ist der Co-Gründer und CEO von VisioLab. Und das Unternehmen entwickelt auch ein Kassensystem, aber eher ein Self-Checkout-System. Und das ist eine bestechende Lösung, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht, mir das anzuhören. Und ich finde auch die Vision von dem Unternehmen, finde ich, super spannend. Tim hat da erfreulich viel aus dem Nähkästchen geplaudert, finde ich. Unter anderem auch über den bevorstehenden USA-Eintritt. Da gibt es eine spannende Kooperation mit Sodexo und dementsprechend ja werden da ein paar Testläufe gemacht, die alle sehr, sehr vielversprechend klingen, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einem spannenden Produkt. Alles weitere, würde ich sagen, kommt jetzt von Tim Niekamp, dem Co-Gründer und CEO von VisioLab.
Startup Insider Daily. Interview.
Ich freue mich sehr, Tim Niekamp ist hier, Co-Founder und CEO von VisioLab. Hallo Tim.
Hallo Jan, freut mich hier zu sein. Schönen Dank.
Ja, cool, dass wir sprechen. Spannendes Thema, muss ich sagen. Ist aber auch jetzt nichts Neues, ne? Da muss mich gleich mal abholen, was ihr anders macht als andere. Weil ich habe, als ich die Pressemeldung gelesen habe, habe ich sofort an Orderbird gedacht, hier aus Berlin. Ist so ein bisschen die gleiche Ecke, ne?
Jein. Also Jein. Orderbird, okay, cool. Ist, glaube ich...
freue mich schon mal über die Antwort, ja, cool.
Ist, also Orderbird ist ein klassisches Kassensystem, so ich sag mal, für das Standardrestaurant, den Dönerladen etc. Mhm. Was wir machen, ist Gemeinschaftsverpflegung, das ist mal das Erste. Und was sich natürlich bei uns unterscheidet, wir sind zwar auch iPad-basiert.
Ja, genau.
Bei uns geht es aber darum, dass das iPad selbstständig erkennt, welche Produkte gerade bezahlt werden. Also wir sind ein Self-Service-Checkout, das heißt, das iPad, das hängt am Point of Sale, das ist jetzt nicht zu einer Kassenkraft gewandt, sondern direkt zum Gast. Der Gast kommt also in der Mensa, im Betriebsrestaurant, perspektivisch in Stadien, in Bäckereien und Co., stellt die Produkte, die er bezahlen will, einfach unter das iPad und die iPad-Kamera, die erkennt mit einer künstlichen Intelligenz, welche Produkte da drauf liegen, innerhalb von unter einer Sekunde. Dann muss der Gast entsprechend nur noch seine Karte auf das Bezahlterminal legen und hat er dann quasi den klassischen Self-Checkout gemacht.
Okay, nehme ich alles zurück, was ich gerade behauptet habe. Also das ist tatsächlich was anderes als Orderbird, die kenne ich auch ganz gut. Das erklärt auch so ein bisschen den Claim bei euch auf der Webseite, bezahlen wir zum Erlebnis, ne?
Ganz genau, ja. Wir sagen immer, das ist ein Experience-Produkt. Man muss es einfach mal gesehen und angefasst haben. Und ja, die Resonanzen gerade bei den Gästen sind natürlich überragend. Es geht einfach zum einen deutlich schneller. Das heißt, man spart sich noch ein bisschen Zeit. Man kann ein bisschen mehr Zeit in die Mittagspause nehmen. Aber es ist natürlich auch eine coole Erfahrung, wenn man einfach sein Tablett irgendwo langzieht und auf einmal steht auf dem Display direkt, welche Produkte da sind. Das ist so ein bisschen magisches Gefühl. Aha. Und genau, das ist wahrscheinlich auch der Treiber des Erfolgs.
Und das heißt, vielleicht mal die Einsatzgebiete, Gastronomie, da kommt jemand an mit seinem Tablett, du hast gerade beschrieben, da ist eine Suppe drauf und irgendwie, keine Ahnung, ein Hauptgericht und vielleicht ein Nachtisch. Und das wird quasi dann perfekt abgerechnet schon, ja?
Ganz genau, richtig. Also wir erkennen einfach diese Produkte, wie gesagt. Und klar, das ist natürlich eine künstliche Intelligenz. Das heißt, man hat nie immer 100% Genauigkeit bei der Erkennung. Das heißt, wenn wir mal zum Beispiel was falsch erkannt haben, sei es jetzt eine Produktgruppe, die sich sehr ähnelt oder so, dann hat der User immer noch beim User Interface die Möglichkeit einzugreifen. Das heißt, wenn was falsch erkannt worden ist, kann er mit wenigen Klicks sich selber dahin korrigieren.
Und das heißt aber, KI, die wird trainiert erstmal von dem Gastronomen, von dem Betreiber des Restaurants, weil ich meine, um einen Fisch zu erkennen, hinterher muss man ja erstmal wissen, dass dieser Fisch so und so aussieht im Restaurant, ne?
Ganz genau. Wir haben einen Cycle, das heißt, der Gastronom, Betriebsleiter und vergleichbares Personal, die bringen quasi alle Produkte, die an dem Tag verkauft werden, einmal morgens mit und nehmen dann 5 Bilder pro Produkt auf. Diese Bilder schicken wir dann in die Cloud, dann trainieren wir quasi tagesaktuelle neuronale Netze in der Cloud und deployen dann das fertig trainierte Modell wieder zurück auf dem iPad. Und sobald das passiert ist, rechnen wir nur mit der reinen Rechenkapazität des iPads. Es ist so Edge Computing, nennt sich das.
Mhm. Tagesaktuell heißt dann tatsächlich, er muss das jeden Tag machen oder nur bei wechselnden Menüs?
Genau, nur bei wechselnden Menüs logischerweise. Also der Regelfall ist, die Menüs wiederholen sich alle 6 bis 8 Wochen so im Studentenwerksbereich. Aber es gibt natürlich auch Gastronomen mit einem höheren, sagen wir mal, kulinarischen Anspruch, wo es dann wirklich täglich was anderes ist. Da muss dann der Koch, Betriebsleiter und Co. halt, wie gesagt, täglich einmal die 5 Bilder pro Gericht aufnehmen zum Training.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ich habe vorher für einen Konzern in der Schweiz gearbeitet, Zenpacker Digital Payments. Und unsere größte Tochtergesellschaft war im Bereich RFID. Die haben diese kleinen Studentenausweise gemacht, die man vielleicht noch kennt, mit denen man halt in der Mensa sein Essen bezahlt. Da waren wir Marktführer. Das heißt, wir hatten so 95% Marktanteil von dem Payment-System. Und meine Aufgabe im Business Development war so ein bisschen neue Service-Möglichkeiten zu eruieren. Und in dem Kontext habe ich mich dann natürlich sehr ausführlich mit den Transaktionen beschäftigt. Das Problem ist aber, das Gute ist, dass die Transaktionen schon komplett durchoptimiert sind. Das heißt, so eine Kartentransaktion, die geht schon innerhalb von einer Sekunde. Ich habe mich also gefragt, wie kann man diesen ganzen Prozess noch einfacher machen und was ist das eigentliche Bottleneck, dass man trotzdem noch so lange Anstehzeiten hat? Und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass es eigentlich, dass das eigentliche Problem ist, dass es immer noch eine Kassenkraft sitzt, die da halt physisch auf ihrer Kasse irgendwelche Sachen in die Tasten tippt. Brokkoli, Schnitzel, Cola. Und dass das eigentlich die Ineffizienz dabei ist. Und genau, so ist das quasi diese Idee in mir entstanden. Zu sagen, warum verbessern wir nicht die Augen der Kassenkraft? Und dann habe ich das auch erstmal so als Corporate Venture Case im Unternehmen vorgestellt. Damals war es dann aber so, das Know-how war nicht im Unternehmen, Cash war nicht ausreichend da, um so eine Innovation selber zu entwickeln. Und dann habe ich halt gesagt, das mache ich jetzt selber.
Ja, cool, ja. Und ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen, welche Voraussetzungen seitens der Gastronomen noch gegeben sein müssen. Ne? Also natürlich erstmal so eine gewisse Offenheit wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Kostendruck, ist das eine wichtige Komponente?
Die allergrößte Herausforderung in der Gastronomie ist eigentlich der Zugang zu Personal. Und das ist durch Corona nochmal zusätzlich befeuert worden. Ungefähr 20% der Mitarbeiter in der Gastronomie haben der Gastronomie für immer den Rücken gekehrt. Das heißt, sie kommen auch nicht wieder zurück. Und das Problem war halt vor Corona schon existent. Das heißt, ich sag mal, diese Angst, der man oft begegnet, das ist so ein bisschen, ja, eure Technologie, die sorgt hier dafür, dass jetzt Leute in die Arbeitslosigkeit rutschen. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern das eigentliche Problem ist, dass von den 8 Kassen, die da sind, 3 besetzt werden können. Ja, und das führt natürlich auch zu einem extremen Unmut beim Gast, wenn er extrem lange Anstehzeiten etc. Hat und einfach ihm die Pause geklaut wird.
Genau, und diese 8 Kassen, das war das andere, worauf ich zu sprechen kommen wollte, 8 Kassen, 3 besetzt, das klingt erstmal nach einem ziemlich großen Areal und wahrscheinlich auch einem, wo tatsächlich diese Kassenlogik überhaupt erstmal da sein muss. Ne? Also wahrscheinlich Kantinen, Mensa, Raststätten oder sowas, ne, an der Autobahn oder so, aber wahrscheinlich jetzt nicht das normale 0815 Restaurant Italiener um die Ecke, ne?
Nee, genau. Also es ist wirklich schon so Studentenwerke, das sind halt so Mensen, Cafeterien und Co., aber auch Betriebsrestaurants. Das ist halt ein Use Case, den wir machen. Jetzt perspektivisch geht es jetzt gerade ganz frische Neuigkeiten, geht es in die USA mit Sodexo. Da sind wir in so einem Accelerator-Programm. Und im Rahmen dieses Accelerators werden wir auch unsere Technologie erweitern für Stadien. Bei Sodexo wird es voraussichtlich auf ein NBA-Stadion hinauslaufen. Mhm. Aber natürlich gehen auch andere Stadien, NFL, Fußball. Aber wir gucken uns natürlich auch Verticals an, wie zum Beispiel SB-Bäckereien etc. Wir sagen immer so ein bisschen, wir gucken uns alles an, wo die Leute unter irgendeiner Art von Zeitdruck sind. Sei es Mittagspause, sei es, sie müssen einen Flieger kriegen, eine Bahn kriegen und haben so, ich sag mal, bis zu 6 Produkte, die sie gleichzeitig bezahlen. Also wir fokussieren uns jetzt wirklich nicht auf so einen Retail-Case, wo man sagt, ich mache jetzt meinen Wocheneinkauf und scanne den dann mit dem System, sondern wir fokussieren uns auf Bereiche, wo Leute Zeitdruck haben und irgendwie bis zu 6 Produkte auf einmal kaufen und einfach nur schnell weg sein wollen.
Du hast ja vorhin von der Fehlerquote schon gesprochen. Wie hoch ist die denn genau? Also wie fehleranfällig ist das System noch?
Also wir sind im Durchschnitt bei über 98% Genauigkeit. Ach, wow. Dadurch, dass der Gast aber selber korrigieren kann, sagen wir haben eine Abrechnungsgenauigkeit von 100%.
Mhm.
Das muss auch gewährleisten. Ja, das muss man auch auf jeden Fall gewährleisten, weil wir arbeiten immerhin mit echten Geldtransaktionen. Ja, das heißt, wenn unser System noch fehleranfällig wäre, dann würden wir die Adoption am Markt gar nicht hinbekommen. Mhm. Und dementsprechend war es auch eine bisschen glückliche Fügung für uns, dass wir uns irgendwann für das iPad entschieden haben, weil wir dadurch einfach die Möglichkeit gewonnen haben, ein User-Interface zu haben, mit dem der Kunde direkt interagieren kann. Das ist bei vergleichbaren Systemen, die man zum Beispiel im Retail findet, bei einem Amazon Go zum Beispiel oder bei Visual Recognition, wo jetzt eine Kamera in der Decke angebracht ist oder so, wo man gar kein User-Interface hat, ist es eine viel, viel größere Herausforderung, diese 100%ige Abrechnung Genauigkeit hinzubekommen.
Und trotzdem, wenn man es vergleicht jetzt mit solchen Supermarkt-Self-Checkout-Systemen, ne, die laufen über Barcodes. Ich meine, das wäre ja wahrscheinlich auch eine Alternative gewesen, dass man irgendwie mit Barcodes arbeitet. Aber vor allem hat man, worauf ich hinaus möchte, ist, da steht dann immer, glaube ich, so bei einem Vierer- oder Achter-Kassensystem steht dann trotzdem ein Mitarbeiter dabei und überwacht, ob der Kunde keinen Schabernack treibt. Ne? Ist das bei euch auch so?
Ja, ganz genau. Das ist so dieses IKEA-Prinzip. Wir haben natürlich auch Deployments, wo keiner daneben steht. Aber in der Regel, wir sprechen immer von dem IKEA-Prinzip. Also eine Kassenkraft, die wir dann jetzt so AI-Operator nennen, die dann so bis zu 4, 6 Systeme auf einmal überwacht und einfach guckt, dass da alles gut funktioniert.
Und vom iPad, ich finde das ja sehr smart, weil das wahrscheinlich sehr einfach zu skalieren ist hinterher auch, ne, und auch einfach zu erklären ist. Kann man wahrscheinlich auch sehr leicht installieren, aber zeitgleich dieser Umbau dieses Kassenbereichs, der ist wahrscheinlich relativ aufwendig, ne? Mit welchen Zusatzkosten muss denn jemand rechnen, der das jetzt installieren möchte bei euch?
Genau das ist einfach das Schöne an unserem System, weil wir keinen Eingriff in die Infrastruktur haben. Das heißt, da wo früher ein ganz normaler Kassenplatz war, da steht jetzt unser Device. Ja? Also unser Device, kannst du dir vorstellen, braucht so 30 Zentimeter Platz. Ja? Und das ist mobil, steht auf dem Stein, kannst natürlich auch fest in irgendeine Oberfläche installieren. Aber grundsätzlich ist das eine die Sachen, die wir pitchen, dass du keinen Eingriff in deine bestehende Infrastruktur hast, sondern dass du es einfach überall platzierst kannst, wo du gerne willst. Und das ist auch im Vergleich zum Beispiel zu Amazon Go beispielsweise. Der Amazon Go, der hat halt extrem viel Hardware. Da musst du extrem viel Sensorik verbauen, sehr viele Kameras in die Decken einlassen, Wagen etc., wo man erstmal wirklich viel, viel Geld in die Hand nehmen muss, um überhaupt diese initiale Installation hinzubekommen. Und das hilft uns natürlich jetzt bei der Skalierung, weil wir einfach sagen, das ist halt ein 800-Euro iPad und eine Halterung. Mhm. Und am Ende des Tages kommst du halt mit sehr, sehr geringem initialen Investment dazu, einen Self-Checkout zu haben.
Und seht ihr Berührungsängste bei den Nutzern?
Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Zielgruppe an. Gerade bei den Studierenden beispielsweise ist es eigentlich ein No-Brainer. Ne? Die haben auch in der Regel keine Berührungsängste, weil die wissen, mit einem Klick auf irgendeinen Button mache ich ein iPad nicht kaputt. Gibt natürlich aber auch, gerade jetzt zum Beispiel ältere Jahrgänge in den Betriebsrestaurants oder so, wo man dann schon merkt, manchmal ist noch eine Berührungsangst da. In der Regel supporten wir aber auch jeden Rollout mit sehr, sehr viel Infomaterial, mit Videos, die intern geteilt werden können, dass man einfach versucht, diese Angst zu nehmen. Und was man natürlich auch sieht, sind einfach Lerneffekte. Das heißt, wenn man das erste Mal davor steht und sich vielleicht gerade nicht sofort zurechtfindet, in der Regel ist dann nach der ersten Woche steht jemand hinter einem, der es schon mal benutzt hat, der einem schnell sagen kann, da und da musst du klicken, zum Checkout zu gelangen. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und auch das Feedback, habe ich gerade schon gesagt, ist wirklich super. Also wenn man da mal so die ersten 2, 3 Tage daneben steht nach so einem Go-Live, wenn man wirklich nur First-Time-User sozusagen beobachtet, die freuen sich total, das System einzusetzen.
Jetzt geht ihr in die USA, hast du gerade erzählt. Also warum ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für euch? Weil man sagt ja ganz häufig zu früh Internationalisierung und es gibt ja auch viele Beispiele, das fällt ihnen auf die Füße, dann machen sie wieder einen Rückzieher. Warum seid ihr jetzt sicher, dass jetzt im Moment gerade der richtige Moment ist?
Wir haben natürlich auch das sehr gut abgewägt und für uns war eigentlich klar, wir machen Internationalisierung nur mit einem Kunden. Ja, und Sodexo ist einer der drei globalen Konzerne oder einer der drei großen Konzerne, die in unserer Zielgruppe sind. Und alleine so ein Kunde wie Sodexo hat so ein gigantisches Umsatzpotenzial für uns, dass selbst wenn wir in den USA nur diesen einen Kunden betreuen würden, es sich immer noch für uns mehr als rechnet, diesen Schritt zu wagen. Und der Accelerator bietet einem natürlich zusätzlich die Möglichkeit, einfach auf einer sehr, sehr partnerschaftlichen Ebene zusammenzuarbeiten, genau herauszufinden, auch wie kriegt man jetzt den erneuten Product Market Fit auch in einem neuen Markt hin. Da wir aber wissen, dass natürlich auch die Peers von Sodexo in Deutschland schon sehr, sehr zufrieden mit unseren Systemen sind, war bei uns einfach die Angst nicht da, dass es scheitern kann, sondern wir sind eigentlich sehr, sehr bullish jetzt aktuell, dass es da auch gut angenommen wird.
Wie nah seid ihr dran an Sodexo oder wie nah sind die an euch dran?
Inwiefern?
Naja, sag mal, also ich weiß jetzt zum Beispiel bei Axel Springer damals bei dem Plug-and-Play Accelerator, ich glaube, Axel Springer ist ja bei euch jetzt auch beteiligt über APX, ne? Aber der Axel Springer Plug-and-Play Accelerator hat damals sehr, sehr enge Partnerschaften zwischen den einzelnen Redaktionen zum Beispiel und den Startups immer hergestellt, ne? Dass man versuchen konnte, an möglichst vielen Stellen zusammenzuarbeiten, Reichweite bekommen hat und so weiter als Startup. Und das frage ich jetzt gerade, wie ist es mit Sodexo, ne?
Ja, okay. Also genau. Also erstmal der Accelerator. Das ist jetzt kein klassischer wie bei APX, wo man jetzt Equity oder Investment oder sowas, also kein Equity abgeben muss. Aha. Und aber auch kein direktes Investment bekommt, sondern da geht es wirklich darum, für den Konzern Innovationen hervorzubringen. Mhm. Und weil Sodexo auch so diversifiziert ist, ja, die machen, ich sag mal Zoos, die machen Aquarien, die machen NBA, NFL, die machen Baseball, die machen Fußball, die machen also wirklich eine ganze Bandbreite an möglichen Anwendungsfällen für uns. Mhm. Und das ist einfach spannend, weil wir wirklich auf Augenhöhe mit Sodexo dort zusammenarbeiten können.
Mhm, toll.
Denn wir sind auch wirklich der Partner von Sodexo. Also Sodexo ist nur indirekt unser Kunde, weil am Ende des Tages würden die ja quasi auch unsere Systeme ihren Kunden sozusagen vorstellen. Mhm. Und man hat einfach ein gegenseitiges Upside. Ja? Man kann natürlich Sales verbessern, man kann die Fan-Experience verbessern und daher ist es ein sehr, sehr partnerschaftliches und das Schöne ist auch, wir werden auch von vornherein mehrere Use Cases mit Sodexo pilotieren und uns nicht nur auf einen Bereich fokussieren.
Ich glaube, das Coole an den iPads ist ja letztendlich, wahrscheinlich könnt ihr auch branden, ne? Und wahrscheinlich sogar als Media-Plattform noch nutzen, oder?
Klar, also die iPads sind, oder beziehungsweise das User-Interface ist immer white-labeled. Mhm. Ja, also da steht jetzt zum Beispiel bei Sodexo Live, das ist so der Sports- und Entertainment-Arm von Sodexo drauf. Aber auch mit anderen Kunden, Studentenwerk und Co., die können alle munter mit ihren Farben bei uns spielen und hantieren. Mhm. Und das ist natürlich das eine und zum anderen werden wir natürlich auch gucken, dass wir auch unseren Kunden die Möglichkeit bieten, mit unseren Systemen, also unser System mal anders für sich zu monetarisieren. Wir denken zum Beispiel gerade darüber nach, dass man auch noch die Werbefläche auf dem iPad, das sind ja schon irgendwie mehrere tausend Impressionen, die man da jeden Tag hat in so einem Stadion, sind es wahrscheinlich dann so täglich sogar mehrere zigtausende, die dann an so einem System vorbeilaufen. Mhm. Und da hat man natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, irgendwie Werbefläche, also Werbung zu schalten, sei es für sich selber, sei es für Partner, sei es Upselling, jetzt vielleicht doch nochmal das Snickers mitnehmen oder wie auch immer. Also da ist noch sehr, sehr viel Möglichkeit, wie man dieses Display am Point of Sale noch weiter benutzen kann.
Und hat denn Sodexo jetzt, klingt ja wirklich nach der perfekten Partnerschaft für euch, ne? Aber haben die jetzt für diesen Testlauf, haben die bestimmte, ich weiß nicht, Erwartungen geäußert? Wann ist das Ganze erfolgreich aus deren Sicht?
Das ist tatsächlich gerade alles noch in der Evaluierung. Das ist sehr, sehr frisch, dass das, dass wir dort aufgenommen wurden. Das heißt, wir gucken uns natürlich auch pro Use Case andere KPIs immer an. Ne? Das ist also so alles gerade noch in der Entstehungsphase sozusagen. Es gibt aber auch Marktbegleiter von uns in den USA, die auch schon mal mit Sodexo zusammengearbeitet haben. Und da kann man natürlich immer gucken, an was für Benchmarks wurden die gemessen und kann natürlich einfach beide Unternehmen, beide Produkte einfach mal in einen Ring werfen und diese so ein bisschen gegeneinander vertesten.
Wir haben gerade schon über Equity gesprochen und über APX ganz kurz. Wir beide sprechen jetzt vor dem Hintergrund von eurer Erweiterung der Finanzierungsrunde, ne? Ich glaube, ihr habt eure Seed-Runde erweitert, wenn ich es richtig verstanden habe, auf 3,1 Millionen, ne?
Ganz genau, ja.
Ja. Führ uns doch vielleicht mal kurz durch das Line-Up, ne? Also einige davon kennt man, ein paar kenne ich aber auch nicht.
Ja, also jetzt neu dazugekommen ist der Hightech Gründerfonds, das ist mit Sicherheit der, den du vielleicht schon kennst.
Genau.
Genau, ansonsten waren unsere Bestandsinvestoren nochmal dabei, das, also APX hast du gerade schon genannt und die N-Bank Capital, das ist so Landesbank Niedersachsen, die uns da quasi unterstützt hat in der ganz, ganz frühen Phase. Und da kam jetzt noch ein Osnabrücker Family Office dazu, das ist die 2.7. Genau, der Carsten Wulff, der hat, und dem gehört dieses Family Office, der hat damals mal eine Firma, also im Bereich Callcenter gehabt, war mal Europas schnellst wachsendes Unternehmen, das sehr erfolgreich verkauft. Und genau, der ist jetzt auch mit an Bord.
Mhm. Oder aber wie ich nicht kannte, ist N-Bank Capital, ne? Oder habe ich die falsch verortet?
Genau, N-Bank. Das ist die niedersächsische Förderbank.
Ach so, verstehe. Ah, okay, dann habe ich das jetzt richtig. Okay. Nee, also sehr, sehr spannend. Das heißt, der nächste Schritt für euch ist jetzt quasi USA, diese Markterprobung schauen. Das ist ja so ein bisschen alles oder nichts Spiel, ne, für euch. Also wenn das richtig klappt, dann ist das wahrscheinlich so der Hauptgewinn eigentlich, ne?
Das wäre natürlich der Hauptgewinn, klar. Wir haben aber schon trotzdem auch, ich sag mal, also mit einer 2 Millionen zusätzlichen Finanzierung machst du nicht den Full Rollout in den USA. Das ist uns auch ganz klar. Wir haben gesagt, mit diesen 2 Millionen erreichen wir auf jeden Fall die Metrics, die wir brauchen für eine große Series A. Mhm. Und wir haben uns halt die Möglichkeit offen gelassen, dass wir über einen Second Closing sprechen. Sollte sich das schon manifestieren in den USA, wenn man muss natürlich auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt alles gerade noch im Pilotstadium. Das heißt, wir müssen das beweisen, das muss funktionieren für den Kunden, da müssen alle irgendwie alle Spaß dran haben. Wenn man dann aber sieht, okay, aus diesen Piloten wird das wirklich ein ernsthaftes Commercial Agreement, dann werden wir wahrscheinlich auch kurzfristiger ein Second Closing nochmal machen. Beziehungsweise vielleicht noch mal eine frühe Series A oder die Series A früher angehen.
Man findet auf eurer Webseite keine Preise. Das ist ja meistens ein schlechtes Zeichen. Das heißt ja meistens sehr teuer. Ist es so teuer?
Es ist nicht teuer. Es ist, man kann mal so im Durchschnitt sagen, es kostet dich ungefähr die Hälfte einer Kassenkraft. Mhm. So monatlich, genau. Okay. Das ist so ein bisschen die Benchmark, die wir da immer ansetzen. Mhm. Man kann es aber auch tatsächlich gar nicht pauschalisieren, weil der Use Case natürlich immer sich sehr unterscheidet. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir haben ein täglich wechselndes Sortiment, ja, dann trainieren wir auch tägliche neuronale Netze und haben täglich laufende Kosten für die Cloud-Instances. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, stell dir jetzt vor, eine Bäckerei, die immer das gleiche Produktportfolio hat, dann müssen wir das neuronale Netz nur einmal trainieren, deployen es dann und es läuft einfach kontinuierlich weiter. Mhm. Das ist natürlich das eine. Und dann, weißt du selber, dann gibt es dann Zusatzfeatures wie White Labeling und was ist dein Support-Level, das du brauchst und wie lange soll die Integration dauern? Hast du vielleicht noch neue Payment-Services, die wir mit integrieren sollen und so weiter und so fort. Und da ist eine ganze Batterie an Dingen, die wir vorher mit dem Kunden evaluieren müssen, bevor wir einen klaren Preis machen können. Mhm. Uns ist aber immer nur wichtig, dass der Kunde auch versteht, unser Ziel ist ein Return on Invest an Tag 1 für den Kunden. Also in dem Moment, wo er sagt, ich habe hier eigentlich den Bedarf für eine Kassenkraft und wir aber reinkommen und er anstatt einer Kassenkraft unsere Software einsetzt, soll er von Tag 1 damit profitabel sein.
Mhm. Trotzdem, ich habe offen gestanden jetzt keine genauen Details, was eine Kassenkraft kostet, aber sagen wir mal so roundabout kostet die 3.000 Euro im Monat. Ist das so eine Zahl, wo du sagst, davon die Hälfte ist ungefähr das, was man bei euch für ein Kassensystem zahlt?
Nee, es ist schon weniger. Also zumindest, ich sag mal, jetzt in der Gemeinschaftsverpflegung, die arbeiten, ich sag mal, im Schnitt, wie viel Stunden sind das? Vielleicht so 20, 30 Stunden in der Woche. Da liegt man so im Bereich, ja, so 1.500 Euro.
Ah ja, nee, weil ich habe mich gerade über eure Margen gefreut. Das müsste ja dann eigentlich grandios sein. Ne? Aber selbst das ist natürlich noch, also da, weil die, sag mal, die Kosten, wenn du sagst, neuronale Netze dauernd trainieren, das ist wahrscheinlich auch ein relativ standardisierter Prozess. Ne? Der läuft wahrscheinlich relativ automatisiert, oder?
Ja, der läuft vollständig automatisiert, genau. Ja, genau. Und der läuft auch kontinuierlich. Ne? Also das neuronale Netz verbessert sich kontinuierlich über den Tag. Mhm. Also jedes neue Bild, was wir aufgenommen haben, wo der Gast durch sein Klicken auf Bezahlen sozusagen bestätigt hat, dass alle Produkte korrekt erkannt sind, werden die Bilder wieder genommen. Und dann gibt es so verschiedene Batches und verschiedene Logiken, wie die dann in die Cloud hochgeladen werden. Mhm. Dann wird in der Cloud wieder neu trainiert. das ist halt das Schöne, das dauert im Schnitt so ja, 3, 4, 5 Minuten und dann wird das nächste neuronale Netz wieder zurück aufs iPad gebracht. Wir müssen da auch so ein bisschen flexibel sein, weil unsere Kunden beispielsweise nie ganz genau voraussagen können, wie viel verkaufen sie jetzt heute. Ja, dann haben sie das irgendwie 100 Schnitzel geplant, die sind dann um 1 Uhr sind die dann alle abverkauft und dann geht der Koch, rennt dann hektisch ins Lager, guckt, was haben wir noch da und zaubert dann halt auch mal schnell was. Aha. Und diese Produkte müssen wir natürlich auch dann sehr, sehr schnell erkennen. Das heißt, das allererste Produkt, was dann fertig gekocht wurde, wird dann wieder zum System gebracht und dann okay. oder in die Küche, je nachdem, manche Kunden haben dann noch so ein Zusatzsystem im Büro beispielsweise, wo dann nochmal schnell die Bilder aufgenommen werden, damit dann auch 5 Minuten später auch die neu gekochten Produkte wiedererkannt werden können.
Also schon nochmal so ein neuer Komplexitätsgrad dann, ja, der da reinkommt.
Ja, absolut, absolut. Man stellt sich das manchmal ein bisschen einfacher vor, als es ist. Man muss dann auch schon wirklich eng am Kunden sein. Und das haben wir auch tatsächlich, also ich sag mal, ich und das operative Team, wir haben wirklich viele, viele Tage hinter der Kasse verbracht und haben uns auch das Leben aus der Perspektive einer Kassenkraft und natürlich auch den Köchen etc., also allen, die mit dem System arbeiten, angeguckt und versucht, daraus zu lernen und dementsprechend das Produkt auch besser gemacht.
Was sind denn dann so für euch jetzt die Skalierungshindernisse oder Hürden oder auch die Bottlenecks? Also, weil das klingt ja jetzt eigentlich so, ich meine, iPad ist ja ein System, das kriegst du von der Stange quasi. Eure Software ist wahrscheinlich auch immer gleich, bis auf eben dann so einmalige Anpassungen. Was sind so andere Skalierungshürden? Nur der Vertrieb?
Es ist zum einen natürlich immer ein Integrationsthema. Also das heißt, wir müssen auf der einen Seite die Daten aus einem Warenwirtschaftssystem beispielsweise bekommen. Du weißt jetzt, du hast jetzt ein fertig geplantes Menü für den Tag, da sind jetzt irgendwie deine 10 Gerichte drauf. Diese Informationen müssen wir irgendwo herbekommen. Das heißt, wir haben zwar auch eine API, manchmal müssen wir auch in bestehende Systeme direkt anbinden, wo wir halt diese Daten einmal bekommen aus dem Warenwirtschaftssystem. Das heißt, der Koch sieht dann, wenn er das Onboarding macht, sieht er direkt, das sind die 10 Gerichte, wo ich heute für Bilder aufnehmen muss. Und um diese Informationen zu bekommen, brauchen wir halt eine Schnittstelle und wir brauchen halt in der Regel auch eine Schnittstelle zu einem Kassensystem oder einem Kartensystem. Und das ist natürlich immer eine Schwierigkeit bei der Skalierung, wenn du halt auf viele Integrationen angewiesen bist. Hat auch tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis wir, sagen wir mal, die marktrelevanten Player alle soweit hatten, gerade die sehr etablierten. Wenn man da als Startup um die Ecke kommt und sagt, wir erobern jetzt hier die Welt und alle wollen das und wir machen, dann sagen die erstmal, ja, warten wir ab, ob ihr in 6 Monaten noch da seid und dann überlege ich, ob ich Entwicklerressourcen da drauf packe, dass sie mit euch die Integration bauen. Ja, und den Schritt haben wir jetzt aber zum Glück. Also wir sind jetzt mit wirklich allen relevanten Playern am Markt integriert und jetzt wird es halt zunehmend ein Vertriebs- und Operations-Game.
Heißt aber auch andersrum, wenn ihr einmal drin seid und diese Hürde ist genommen und der Aufwand von auch kundenseitig wurde investiert, dann seid ihr erstmal drin, wahrscheinlich für eine lange, lange Zeit, ne?
Absolut. Also der kürzeste Vertrag, den wir gezeichnet haben, der ist auch ohnehin schon 36 Monate.
Der kürzeste?
Der kürzeste, wow, genau. Aber gerade bei den Studierendenwerken, die haben halt unendlich lange Planungshorizonte. Und wenn die sich erstmal einmal darauf eingestellt haben, mit so einem System zu arbeiten, dann kriegst du uns auch da die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich okay. nicht raus. Ja, tatsächlich, wir sehen teilweise Kassensysteme, die halt seit 15 Jahren da stehen und da hat sich nie was dran getan. Das ist natürlich eine der schönen Sachen. Wir haben sehr, sehr vorhersehbare Umsätze und auch über lange, lange, lange Zeiträume.
Also frage ich mich trotzdem gerade noch, ohne dass ich will euch jetzt eure Runde nicht madig machen, aber eigentlich braucht ihr doch fast gar kein Kapital. Ne? Ihr habt hohe Margen, klang zumindest gerade so, habt eine gute Nachfrage, habt langfristige Verträge, planbare Umsätze. Warum überhaupt Eigenkapital?
Gut, man muss dazu sehen, wir haben 3 Jahre entwickelt. Das war 3 Jahre R&D. Wir sind jetzt im April letzten Jahres erst live gegangen. Aha. Also es war wirklich, wir haben ein sehr, sehr großes technisches Team. Das heißt iOS-Entwickler, ML-Engineers, Frontend, Backend. Wir haben noch eine Web-App und so weiter. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Produkt, was wir da gebaut haben. Und es hat natürlich erstmal sowieso initial Geld gekostet und jetzt natürlich die Skalierung kostet natürlich auch noch entsprechendes Geld. Und ja, wir sind natürlich noch nicht profitabel, wird vielleicht bald so sein, aber jetzt geht es erstmal darum,
sind gut, ne? Ja, genau.
Genau, richtig.
Ja. Cool, Tim. Du, dann sage ich mal viel Glück in den USA. Bin gespannt, was du berichtest, wenn du zurückkommst. Sag gerne Bescheid und dann vielleicht für den Moment, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
Nee, ich glaube, da haben wir schon ganz gut uns durchgearbeitet.
Ich glaube auch, ne? Cool. Ja, du, dann viel Erfolg weiterhin. Ein tolles Produkt. Ich drücke die Daumen, ja?
Ganz herzlichen Dank dir und gute Zeit.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Tim Niekamp, der Co-Gründer und CEO von VisioLab. Hat mir großen Spaß gemacht, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Zumal ich, wie gesagt, das Produkt ein bisschen anders verstanden hatte, aber ich finde, es ist total prägnant, was Tim da gerade erzählt hat. Und die Finanzierungsrunde auch sehr stattlich, tolle Investoren an Bord, muss ich sagen. Also sehr beeindruckend, bin gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Klingt nach einem sehr, sehr skalierbaren Produkt, ohne große Hürden. Von daher, ich drücke die Daumen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns immer über Menschen, die uns weiterempfehlen, über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.